Deutschlandfunk Interview.
Esther Wegen, auch bezeichnet als die Hölle am Waldesrand, blieb zunächst Konzentrationslager. Heinrich Himmler unterstellte die Anlage der SS. Dort waren unter vielen anderen der spätere Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky, Friedrich Ebert, der Sohn des ersten Reichspräsidenten, und der SPD-Politiker Julius Leber inhaftiert. Sebastian Weidkamp ist Co-Leiter der Gedenkstätte in Esterwegen im nördlichen Emsland. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Weidkamp, zu welchem Zweck wurde das Konzentrationslager Esterwegen gegründet?
Ja, das Konzentrationslager Esterwegen, wie auch Bürgermoor und später Neusüstrum, sind im Frühsommer 1933 gegründet worden, um politische Häftlinge, politische Gegner des Nationalsozialismus als Häftlinge aufzunehmen.
Wie wurde die Anlage geplant und ausgestattet?
Das verlief so, wie fast heute noch bei jedem staatlichen Bauauftrag. Das preußische Innenministerium hat zunächst einmal in den Regierungsbezirken nachgefragt, wo denn Platz sei, um eine große Menge an politischer Gegner, die nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten sich in Haft befanden, bei sogenannter gemeinnütziger Arbeit einzusetzen. Und der Regierungspräsident in Osnabrück hat da schnell den Finger gehoben und gesagt, in meinem Regierungsbezirk habe ich sehr viel Ödland, die Moore im Emsland, die könnten durch diese Häftlinge kultiviert werden. Und daraufhin werden in aller Eile Lager ausgeschrieben. In den Zeitungen konnten sich also dann Firmen bewerben bei einer öffentlichen Ausschreibung für Stacheldraht, für Barackenteile, für Pfähle, für die Stacheldrahtumzäunung und Ähnliches. Und so sind dann im Sommer 33 in aller Eile diese Konzentrationslager hochgezogen worden.
Herr Weidkamp, über welche Erfahrungen über Bau und Betrieb eines KZ verfügten die Nazis?
Also die Erfahrung für den Bau der KZs haben die staatlichen Hochbauämter beigesteuert. Es gab ja schon im Emsland zum Beispiel den Freiwilligen Arbeitsdienst und Ähnliches. Also Lager zu bauen, das konnte man durchaus. Den Unterhalt, den Betrieb, die Organisation eines tatsächlichen Gefangenenlagers, eines Haftlagers in dieser Größe, bedenken Sie, es sind geplant worden 1933 tatsächlich im Emsland 8 Konzentrationslager mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Häftlingen. Das in irgendeiner Form zu organisieren, da hatten die Nationalsozialisten so gut wie gar keine Erfahrung.
Wer waren die ersten Häftlinge?
Ja, die ersten Häftlinge waren eben, wie schon angesprochen, vor allen Dingen politische Gegner des Nationalsozialismus, die vor allem nach dem Reichstagsbrand im Februar 33 verhaftet worden sind. Sie haben also vor allen Dingen politische Oppositionelle, Sozialdemokraten, sehr viele Kommunisten, sie haben Gewerkschafter und auch sonstige Personen aus der linken Arbeiterbewegung, die als Häftlinge dann in die Lager kommen.
Was erwartete die Häftlinge in Esterwegen?
Ja, das muss man vielleicht zweiteilen. Zunächst einmal erwartete die Häftlinge erst einmal eine schwere Zwangsarbeit im Moor. So, das war das Trockenlegen der Moore, das Anlegen von Wegen, Entwässern der Flächen, Vorfluter, Nachfluter anlegen und so weiter, um aus diesen Mooren Ackerland zu machen. Das war also schwere Zwangsarbeit, die sie da erwartete, unter den ständigen Schikanen der SS-Wachmannschaften.
Was ist über diese SS-Leute bekannt, die in Esterwegen eingesetzt waren?
Ja, die SS-Leute zunächst einmal in den Jahren 1933, 1934, die kamen wesentlich aus der SS-Gruppe West, also aus dem heutigen Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Rheinland. Dort sind sie rekrutiert worden und sie besetzten jetzt also die Wachmannschaften in diesen Lagern. Es gab eine Oberlagerverwaltung in Papenburg, das war ein Polizeibeamter, der sollte eigentlich diese Lager steuern. Diese SS-Wachmannschaften mit ihren eigenen Kommandanten vor Ort haben sich allerdings nicht an die Weisungen des Polizeibeamten bzw. des preußischen Innenministeriums gehalten und entwickelten dann in den Lagern sehr schnell ein prägnantes Eigenleben. Es gab zwar eine kurze Einweisung durch Polizeibeamte, wie mit Häftlingen umzugehen sei. Das wurde allerdings von den SS-Kommandanten recht schnell beiseite gewischt. Und so kam es dann in diesen frühen Konzentrationslagern sehr schnell zu massiven Misshandlungen bis hin zu Tötungsfällen. Da auf der einen Seite die SS stand, die auch schon in den politischen Unruhen der Weimarer Republik auf der Straße war, und auf der anderen Seite jetzt eben hinter dem Zaun des Schutzhaftlagers die ehemaligen politischen Gegner, hat die SS diese Gelegenheit weitlich genutzt, um, ich sage jetzt mal, alte Rechnungen zu begleichen. Mhm. Und das bis hin zu Todesfällen und Morden.
Sie sprachen eben von dem Eigenleben. Kann man sagen, dass diese frühen Konzentrationslager quasi Versuchsanstalten, in großen Anführungszeichen gesprochen natürlich, waren für die späteren großen KZs?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Es gibt vielleicht noch eine Unterscheidung zwischen diesem, also gerade in Esterwegen, zwischen dieser Zeit 33 bis 34, wo es wirklich wild und unkontrolliert zuging. Das Ganze professionalisiert sich dann tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, 1934, als die SS dieses Lager für sich selbst übernimmt, die weiteren Akteure im Umfeld ausschaltet, wie zum Beispiel die Hochbauämter, den Regierungspräsidenten in Osnabrück, das preußische Innenministerium weitgehend, und Heinrich Himmler unterstellt sich dann das Lager im Sommer 1934 selbst. Die alten Wachmannschaften werden abgelöst, es kommen neue Wachmannschaften hinein, und da haben wir tatsächlich schon so eine Art Versuchslabor der Gewalt, wie die SS sich jetzt versucht, selbst zu professionalisieren in der Organisation eines Lagers. Es kommen jetzt auch weitere Häftlingsgruppen in dieses Lager ab 1934. Das sind nicht mehr nur politische Gegner, sondern das sind jetzt auch sogenannte Berufsverbrecher. Das sind jetzt auch verstärkt rassisch Verfolgte, später auch jüdische Häftlinge, die eben durch die Reichsbürgergesetze, durch die Nürnberger Gesetze 35 in Schutzhaft genommen werden. Da verändert sich also auch nochmal ganz deutlich die Häftlingsgesellschaft. Und ab diesem Punkt sieht man eigentlich sehr deutlich, dass die SS, ich sage jetzt mal zynisch, übt, wie man so ein Konzentrationslager führt. Und mit Hinblick, Sie haben es angesprochen, auf die späteren Vernichtungslager sehen wir schon, dass in diesem Lager Esterwegen ab 1934, wie auch in anderen Lagern ab 1934, wie auch in Dachau, da bildet sich ein Täterreservoir für die sogenannte Endlösung heraus. Also wenn Sie zum Beispiel eine Person nehmen wie Josef Kramer. Josef Kramer fängt 1934 als erstes im Konzentrationslager Esterwegen in der Schreibstube an. 10 Jahre später ist er Kommandant des Vernichtungslager Auschwitz.
Inwiefern sind diese, Sie sprachen von den Übungen, wiederum in großen Anführungszeichen, dokumentiert?
Ja, man kann also eben sehen, wie sich das ganze Konzentrationslagersystem weiter ausformt. Also nehmen Sie zum Beispiel die Markierung der Häftlinge. Das ist in den früheren Konzentrationslagern 33 bis 34 in den Konzentrationslagern Emsland nicht der Fall. Dort gibt es keine Markierung auf der Häftlingskleidung. Jetzt fängt die SS an, Markierungen an der Häftlingskleidung anzubringen. Das sind farbige Punkte. Später werden das die bekannten farbigen Dreiecke auf der Häftlingskleidung zum Beispiel. Oder Sie sehen das auch in der Gewalt. Also es gibt zum Beispiel die sogenannte Bockstrafe. Das ist eine Strafe, wo der Häftling über einen Bock gelegt wird und er bekommt dann mit einem Ochsenziemer oder einer Stahlrute Schläge auf das Gesäß, in der Regel 25. Am Anfang in Esterwegen ist das noch so, dass manchmal dreibeinige Schemel oder kleine Sitzgelegenheiten dafür benutzt werden. Man muss jetzt allerdings sagen, aus den Häftlingsbeschreibungen, oftmals ist dann der Häftling bei dem Vollzug der Strafe umgefallen. Dann geht die SS dazu über, tatsächlich einen richtigen Tisch zu nehmen. Und in den späteren Konzentrationslagern wie Buchenwald oder Sachsenhausen gibt es dann tatsächlich Tische, die sogar in der Tischfläche ergonomisch geformt sind, dass sich dort ein Häftling gut hinlegen konnte. Und das sind natürlich alles Dinge, wo man sieht, wie die SS auch die Gewalt, die Strafen in den Lagern immer weiter, ich sage jetzt mal zynisch, professionalisiert.
Was lernen Menschen, die die Gedenkstätte Esterwegen heute besuchen?
Ja, wir versuchen natürlich erstmal, die Leute für extremistische Strömungen zu sensibilisieren und auch den Wert einer pluralistischen, demokratischen Grundordnung zu verdeutlichen. In den Lagern waren ja eben sehr viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen verfolgt worden sind. Es waren später auch in den Strafgefangenenlagern Homosexuelle, es waren Kriegsgefangene, vor allen Dingen Rotarmisten, es waren internationale Häftlingsgruppen in den Lagern, es waren belgische, niederländische Widerstandskämpfer in den Lagern. Also da auch den Wert einer internationalen Gemeinschaft hervorzuheben Und wir haben jetzt im letzten Jahr eine Kooperation geschlossen, zum Beispiel mit der niedersächsischen Polizei. Es kommen Bundeswehrgruppen zu uns und wir wollen auch diese Gruppen wie auch andere Besucherinnen und Besucher eben dafür erstmal sensibilisieren für den Wert einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft.
Herr Weidkamp, es häufen sich Fälle, in denen Besucherinnen und Besucher an Orten, an denen der Opfer des NS-Regimes gedacht wird, rechtsextremistische Gesinnung zum Ausdruck bringen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass das in Esterwegen bisher nicht passiert ist. Wie können Sie sich auf so etwas vorbereiten?
Ja, also wir sehen das natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gedenkstätten und Einrichtungen, dass mitunter Besucherinnen, Besuchergruppen in die Gedenkstätten kommen, die teilweise bewusst provozieren möchten mit Äußerungen, die auch die Verbrechen relativieren möchten. Wie angesprochen, haben wir bis jetzt solche Erfahrungen nicht gemacht. Es kommt wohl durchaus manchmal zu Äußerungen. Eine Kollegin erzählte mir zum Beispiel bei einer Gruppe aus Bundeswehrsoldaten zum Thema Kriegsgefangenschaft fiel dann die Äußerung, dass Kriegsgefangene generell schlechter behandelt werden, generell auch der Gegner seien und dass diese Behandlung ja auch in dieser Form dann eben durchaus erfolgt. Das könnte man auch als Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen an vor allen Dingen Rotarmisten, sowjetischen Kriegsgefangenen werten. Wir haben dann erstmal natürlich ein Gespräch angeboten, um zu sehen, möchte man da jetzt wirklich provozieren und relativieren oder ist es manchmal auch eine gewisse Unwissenheit bei den Besucherinnen und Besuchern. Und in diesem Fall ist dann die Kollegin erstmal ins Gespräch gegangen und hat dann ihre Sichtweise, gerade auch eben in Bezug auf sowjetische Kriegsgefangene, die ja nach der nationalsozialistischen Ideologie als sogenannte Untermenschen galten und da eben die Kriegsgefangenen nochmal eine ganz andere Behandlung erfahren haben. Also kurzum, die Kollegin ist nochmal ins Gespräch gegangen und das war dann auch recht fruchtbar und zielführend und man konnte da tatsächlich dann auch einen Erkenntnisgewinn erzielen. Also wir würden erstmal das Gespräch anbieten, sollten allerdings Besucherinnen und Besucher bei extremistischen, provokanten, relativierenden Meinungen bleiben und dies auch vor allen Dingen aus Gründen der Provokation immer wieder äußern, dann haben wir auch gesagt, dann steht es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, dann auch die Führung abzubrechen und diese Gruppen dann auch dem Gelände zu verweisen.
Sebastian Weidkamp, Co-Leiter der Gedenkstätte in Esterwegen im Emsland. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.